Dann folgt jetzt der zweite Vortrag. Und wenn man ihn überschreiben müsste, könnte man vielleicht ihn überschreiben mit Freude durch das Wort Gottes. Also, Paulus schreibt an die Kolosser aus dem Gefängnis, dankt dem Vater mit Freude. Kolosser 1, 12. Also, wenn wir ehrlich sind, ist das ja für uns ganz unverständlich. Vielleicht sagen wir ja, nun, das war eben Paulus. Der hatte ja wohl von Gott einen besonderen Auftrag und entsprechend war er zugerüstet. Aber wenn man die Apostelgeschichte und seine Briefe liest, dann sieht man zwar, dass sein Auftrag ein ganz besonderer und besonders großer war, aber die Probleme, Schwierigkeiten, Konflikte und tödlichen Angriffe, die waren auch besonders. Nein, die möchten wir ja nicht haben. Uns reicht es ja so schon. Woher nimmt dieser Paulus diese Freude? Wie kann er seine jungen Gemeinden, die ja auch alle massiv angegriffen werden, so zur Freude ermutigen? Wie kann es sein, dass diese darauf auch tatsächlich mit Freude reagieren? Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 6 heißt es, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. Sie haben das Wort aufgenommen mit der Freude, die der Heilige Geist gibt. Ist das eine andere Freude als das, was wir so landläufig unter Freude verstehen? Ganz offensichtlich, denn diese Art der Freude, die wird gegeben. Manche Wörter werden heute inflationär gebraucht. Manche erleben eine Bedeutungsverschiebung. Manche werden durch ähnliche Wörter ersetzt. Das passiert heute oft mit der Freude, dass daraus Spaß wird. Aber Spaß und Freude sind durchaus nicht dasselbe. Ich habe das ja gestern Abend schon ein bisschen erwähnt. Wenn die Kinder ermuntert werden, Spaß in der Schule zu haben, dann halte ich das doch, gelinde gesagt, für eine Irreführung. Lernen hat letztlich was mit Anstrengung, Fleiß und Übung zu tun, nicht nur mit Entdeckung von Neuem, aber es darf durchaus Spaß machen, Freude machen, Freude soll es machen. Ja. Also, wie gesagt, ich lerne immer noch gern und freue mich, wenn ich was Neues lerne. Aber diese Spaßgesellschaft von heute, die ist schon ganz besonders. Und wenn wir Menschen in Seelsorgesituationen haben, dann merken wir, dass wir mit den Rezepten der Spaßgesellschaft da nicht weiterkommen. Das hilft nicht, die Probleme des Lebens zu lösen, die zu handeln. Oder zumindest zu ertragen. Sehr oft geht der Spaß auch auf Kosten eines anderen. Ganz schnell. Und das wissen wir auch alle. Spaß und Späße kann man machen. Freude nicht. Man bekommt sie geschenkt. Sie geschieht. Sie ist gegeben. Die Freude, von der Paulus spricht, die ihn trägt, und die Freude, die Jesus uns in seinen Abschiedsreden verspricht, diese Freude hat nichts gemein mit unserem modernen Spaßverständnis. Diese Freude ist eine Gabe, ein Geschenk, sagt die Bibel. Sie ist eine Frucht des Geistes, eine Frucht, die in uns hineingelegt wird, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen und der Heilige Geist mit seinen Gaben in uns ausgegossen wird. Im Johannesevangelium wird berichtet, wie Jesus nach seiner Auferstehung durch die geschlossenen Türen in die Mitte der Jünger tritt. Und er sagt, Friede sei mit euch. Und nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Johannes 20, 19 bis 22. Also als erstes spricht er seinen verängstigten und verblüfften Jüngern Friede zu. Das müssen wir uns doch mal vorstellen. Die sitzen da und haben sich alle zusammen verbarrikadiert und wissen nicht, was jetzt als nächstes passieren wird. Und plötzlich durch die gut verschlossenen Türen erscheint Jesus. Ob wir uns wohl auch erschrecken würden? Mindestens. Dieser Friede, den er ihnen zuspricht, das ist die Grundvoraussetzung. Das ist der Boden, auf dem alles erst möglich wird. Er sieht ihre Angst und der begegnet er als erstes. Und er muss es auch wiederholen, damit sie es auch wirklich mitkriegen. Und dann weist er sich aus, dass er wirklich dieser Jesus, der Gekreuzigte ist, indem er seine Wundmale zeigt. Und das, als sie das jetzt sehen, das löst bei ihnen Freude aus. Jetzt erkennen sie ihn. Und er sagt zu ihnen: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jetzt setzt er sie in seine Nachfolge ein und macht sie zu Jüngern, zu wirklichen Jüngern. Und jetzt geschieht das ganz Entscheidende. Er haucht sie an. Das bedeutet, der Atem Gottes, der ja in Christus fließt, diesen Atem Gottes, den haucht er jetzt auf diese Jünger, seinen Lebensatem, den nehmen sie auf und das ist der Heilige Geist. Er haucht sie an und sagt zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Und hier knüpft er wieder an das an, was er ihnen zuletzt unmittelbar vor dem letzten Abendmahl gesagt hat. Denn in Johannes 14, Vers 26 spricht Jesus von diesem Heiligen Geist und sagt: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Obwohl Jesus das ganze Leben, sein ganzes Wirken in diesen 3 Jahren schwerpunktmäßig aus Lehren besteht, braucht es offensichtlich diesen Heiligen Geist, der uns in das einführt und uns das lehrt, was Jesus gelehrt hat und uns erinnert an das, was er gesagt hat. Jesus rüstet jetzt seine Jünger zu für die Zeit, in der sie dann als seine Jünger später sein Werk fortsetzen sollen, nämlich nach seiner Himmelfahrt. Darum heißt es in Johannes 16, 7: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Das wiederholt er auch bei seiner Himmelfahrt. Es ist also notwendig, dass Jesus zum Vater zurückkommt und unser Lehrer, der Heilige Geist, auf die Erde kommt und uns unterweist. Lukas 24, 49, da heißt es: Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Der Beistand, die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, diese Begriffe sind identisch. Und hier jetzt in Johannes 20, 22, da geschieht es, dass er ihnen diesen Geist einhaucht. Aber die Fülle des Geistes, die kommt erst an Pfingsten auf sie herab. Und dort gießt er dann seine Gaben aus, sodass sie vollmächtig beginnen, die frohe Botschaft von Jesus zu verkünden. Interessant ist, dass nach der Himmelfahrt Jesu die Jünger sich zwar weiterhin zum Gebet sammeln, aber nicht mehr von Furcht erfüllt sind, sondern mit Freude. Bei Lukas heißt es nämlich, dass unmittelbar nach seiner Himmelfahrt sie in großer Freude nach Jerusalem zurückkehrten. Also die Tatsache, dass ihnen der Geist eingehaucht ist, das vertreibt die Furcht. Da, wo der Geist wohnt, ist kein Platz für Furcht. Und dann heißt es im Kapitel 24, Lukas 24, Vers 53, und sie waren immer im Tempel und priesen Gott. Sie haben sich also auch nicht mehr versteckt. Was ist passiert? Sie haben den Heiligen Geist empfangen durch das Anhauchen Jesu. Und dieser Geist beginnt in ihnen zu wirken und es zeigen sich Frieden und Freude. Das ist die Frucht der Ausgießung des Heiligen Geistes. Hier hat quasi eine Beatmung stattgefunden. Das muss man sich mal so bildhaft vorstellen. Beatmungsgeräte können wir uns zurzeit gut vorstellen. Jesus, der lebendige Gott, atmet uns seinen Geist ein. Welcher Geist bewegt mich, wenn ich etwas sage oder tue? Jeder Geist braucht eine Wohnung, aus der er heraus erwirken kann. Also die Esoteriker, die wissen das ganz genau. Die wissen das ganz genau. Wenn die dann sehr weit fortgeschritten sind, dann gibt es da ein Medium und in denen wohnt der angeblich richtige Geist. Die haben auch nichts neu erfunden, sondern sie nehmen das, was sie sehen, und das, was wir sehen, ist immer von Gott hineingelegt. Also der Geist braucht eine Wohnung, einen Körper, in dem er sich einwohnen kann. Darum haucht Jesus den Jüngern seinen Geist ein. Darum müssen wir alle mit dem Heiligen Geist getauft werden. In Matthäus 7 spricht Jesus davon, dass man die echten und falschen Propheten an ihren Früchten unterscheiden kann. Und darüber spricht der Paulus ja auch im Galaterbrief im 5. Kapitel. Und dort zählt er alle die Früchte der Welt auf, die Früchte des Zeitgeistes, die sich im Handeln der Menschen zeigen. Und das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Bis dahin würden wir sagen, ja, ja, das sind also auch wirklich ganz böse Geister. Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz. Naja, es kommt ja immer mal so vor, ne? Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Sind die Früchte, die negativen Früchte, die Früchte der Welt. Dagegen, im Gegensatz dazu, die Frucht des Heiligen Geistes. Galater 5, 22, 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und die Einheitsübersetzung sagt Enthaltsamkeit. Das hebräische Urwort ist Selbstbeherrschung. Das heißt, sich in der Gewalt haben in Bezug auf alle menschlichen Triebe, in Bezug auf Essen, in Bezug auf Süchte, in Bezug auf Temperament, sich in der Gewalt haben, Selbstbeherrschung. Interessant ist es, und das habe ich auch erst vor einiger Zeit entdeckt, dass es heißt, die Frucht des Geistes ist, im Gegensatz zu, die Werke des Fleisches sind. Die Frucht ist das äußere Sichtbarwerden, das Endprodukt einer Pflanze. Eine Pflanze wächst, um Frucht zu bringen. Und im Samen, da ist schon die Frucht. Gottes Geist ist nur an der Frucht zu erkennen, die derjenige hervorbringt, der diesen Geist aufnimmt und ihm Wohnung gibt. Wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, an dem muss die Frucht des Geistes in ihrer Vielfalt sichtbar werden. Wir wissen, dass wir als Jünger Jesu diesem Anspruch nur sehr unvollkommen genügen. Aber das darf und soll uns auch nicht schrecken. Ganz junge Bäume bringen meist noch gar keine Früchte, vielleicht 2 oder 3. Im nächsten Jahr sind es dann schon ein paar mehr. Und wenn der Baum so 5 oder deutlich mehr Jahre gewachsen ist, dann gibt es viele schöne Früchte. Viele Bäume werden irgendwann krank oder alt und dann lässt die Menge der Früchte wieder nach. Aber das muss nicht so sein. Es gibt wunderbare, sehr gesunde und sehr alte Bäume, die auch noch sehr viel Frucht bringen. Wir wissen, dass auch der Standort, die Bodenbeschaffenheit und die Witterung einen Einfluss haben auf die Früchte. Die frühe Kälte in der Blütezeit hier in dieser Gegend, weiß man das ganz gut. Die Nässe, die Hitze, die Trockenheit und zum allem Überfluss dann auch noch die Schädlinge und die schwarzen Krähen, die dann auch gerne ernten. Also in diesem Bild können wir uns ja wiederfinden. Unser geistliches Wachstum von dem Moment an, wo ich Jesus zu meinem Herrn des Lebens gemacht habe, das läuft nicht gleichmäßig und schon gar nicht problemlos. Zuerst sind wir von Neuem geboren, von oben geboren, wie Jesus zu Nikodemus in Johannes 3 sagt, der das gar nicht versteht, von oben geboren werden. Und Jesus sagt zu ihm, Johannes 3, 4, wenn jemand nicht aus dem Wasser und dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Es braucht das Wasser, das lebendige Wort Gottes und seinen Geist, damit wir Kinder Gottes werden und in sein Reich kommen können. Als Kinder werden wir getauft und gefirmt. Es heißt bei der Firmung, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Das ist der Anfang, der Erstkontakt mit dem Heiligen Geist. Doch da geschieht etwas Gewaltiges und den wenigsten wird es bewusst. Und weil man ja noch ein Kind oder Jugendlicher ist, versteht man eigentlich auch gar nichts. Deshalb müssen wir als Erwachsene diese Entscheidung noch einmal bewusst treffen und entsprechend unser Leben darauf ausrichten. Und damit beginnt ein zweiter Wachstumsprozess auf der geistigen Ebene und der verläuft genau wie unsere Kindheit und Pubertät manchmal ganz schön holprig. Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief Kapitel 3 Vers 2, Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Und im Hebräerbrief schreibt der Verfasser an die Gläubigen, Hebräer 5,12, denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von Neuem einen, der euch in den Anfanggründen des Wortes Gottes unterweist, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Und Vers 13, denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Wir durchleben oft einen Schleuderkurs. Wir erleben Rückfälle, Zweifel, Unsicherheiten, Störungen der verschiedensten Art. Wie ist das möglich? Jesus sagt zu Nikodemus, dass er im Wasser und im Geist getauft werden muss. Das Wasser steht für das lebendige Wort Gottes und der Geist, der wird unser Lehrer, der uns in die ganze Wahrheit einführen wird. Johannes 16, 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Auch der Geist redet, was er hört, und verkündet auf dieser Basis das, was kommen wird. Gott spricht durch sein Wort und seinen Geist direkt in unser Herz. Und das wird uns wachsen lassen und auch die Frucht dieses Wachstums sichtbar machen. Und diese Frucht des Geistes ist eine Multifrucht. Sie ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit. Das kann man gar nicht auseinander definieren. Das kann man auch nicht auseinanderpuzzeln irgendwie. Freude ohne Friede, Friede ohne Freude und das Ganze ohne Langmut und ohne Freundlichkeit, ohne Güte, ohne Treue, ja ohne Sanftmut und Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit. Das geht ja gar nicht. Aber wer möchte nicht eine solche Multifrucht hervorbringen? Ich habe sehr überlegt, ob mir eine Frucht eingefallen wäre, die annähernd dieser Multifrucht ähneln würde. Es ist mir nichts eingefallen. Da sicher die Schale und das Fruchtfleisch und das Gehäuse und der Kern und die Samen. Aber das ist es alles nicht, wie diese geistige Multifrucht. Mit der Taufe werden wir Kinder Gottes. Mit der Firmung schenkt er uns seinen Heiligen Geist. Aber als Erwachsene, als mündige Menschen müssen wir die Entscheidung für Jesus Christus noch einmal bewusst treffen. Und eigentlich ist das auch ganz normal. Denn wir übernehmen ja die Gewohnheiten und Angewohnheiten unserer Eltern und die Ansichten unserer Eltern oder eben nicht. Also das mache ich auf jeden Fall ganz anders als meine Eltern. Also da will ich keinesfalls so reagieren wie meine Eltern. Nein, nein, also das mache ich auch besser. Also wir übernehmen nicht alle Ansichten und Gewohnheiten unserer Eltern. Manche natürlich, die sind uns vertraut, die sind uns lieb und die sind ja auch gut. Es gibt ja auch viele gute Angewohnheiten. Aber so wie wir uns von manchen Dingen distanzieren und uns neu dafür entscheiden müssen, so muss man sich auch wirklich neu dafür entscheiden, mit diesem Christus durchs Leben zu gehen. Und von diesem Wachstumsprozess auf geistiger Ebene, da spricht Jesus auch im Gleichnis vom Sämann. In Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8. Also wir kennen die Geschichte und wir haben sie schon oft gehört und stellen unbewusst die Ohren auf Durchzug. Sehr gefährlich. Es entgeben einem doch oft interessante Dinge. Der Sämann sät das Wort. So beginnt das Gleichnis. Und wir wissen, was gemeint ist. Johannes sagt, er ist das Wort. Der Sämann sät das Wort, Markus 4,14. Er sät die frohe Botschaft, das Evangelium. Was passiert? Vers 15. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Also, so nach dem Motto, aufgeklärte Menschen glauben sowas ja heute nicht mehr. Also, sowas kann man heutzutage wirklich keinem mehr vermitteln. Also, dazu gehören wir ja nicht, sonst säßen wir nicht hier. Die zweite Form des teuflischen Diebstahls, die ist heimtückischer. Vers 16, 17. Auf den Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde. Ähnlich ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigen Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf. Aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Also, Menschen hören die Botschaft, erleben sie auch wirklich als frohmachend und befreiend, aber sie haben noch keine Wurzeln. Der Boden ist zwar mit Erde bedeckt, aber darunter hart, ganz hart, vielleicht sehr felsig. Der Samen hat keine Chance aufzugehen. Und ich glaube, das ist mir damals bei meiner ersten Bekehrung passiert. Da war schon etwas Erde obendrauf, aber unten drunter, da saß dieser Fels der Bitterkeit und da konnte der Samen nicht eindringen. Dann verschwindet die Freude, sofern sie überhaupt noch da ist. Und die Umwelt erzählt dir, dass diese Botschaft sowieso nicht funktionieren wird. Und dass man das auch alles nicht so wörtlich nehmen kann. Und wenn es ja wahr wäre, dann müsste doch diese Kirche eigentlich auch heiliger aussehen. Und natürlich gibt es ja tatsächlich Verfolgung um des Wortes willen, dass man an Leib und Leben bedroht wird, wenn man sich zu diesem Wort hält, wenn man daran festhält. Wir haben das in den letzten Jahren ja schmerzlich miterleben müssen in Syrien. Aber der Teufel hat noch mehr Möglichkeiten, uns zu Fall zu bringen. Vers 18, 19. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sich breit und ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Also mit Reichtum haben wir ja vielleicht nicht so viel Last. Mit Gier, wer gesteht sich das schon ein? Aber mit Sorgen, da kennen wir uns aus. Natürlich, sich zu sorgen ist doch ganz normal. Ohne näher darauf einzugehen, aber Jesus vergleicht die Sorgen mit Dornengestrüpp und lehrt ausführlich darüber, dass wir uns von unseren Sorgen befreien sollen, weil sie uns sonst ersticken. Wir verfangen uns darin und kommen nicht mehr alleine daraus heraus. Aber das ist doch unrealistisch, sagt die Welt. Eine gute Mutter sorgt sich doch um ihre Kinder. Aber Jesus sagt, Lukas 22, 22 bis 26, Lukas 12, 22 bis 26, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Wir haben es schon so oft gehört. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht auf die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben keine Vorratskammer und keine Scheune und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr wert, mehr wert als die Vögel? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und dann sagt er etwas sehr Bezeichnendes. Wenn ihr nicht einmal etwas so Geringes könnt, sein Leben um eine Spanne verlängern, wenn ihr nicht einmal so etwas Geringes könnt, warum macht ihr euch dann Sorgen um das Übrige? Und darum heißt es bei Matthäus 11, 28, berichtet uns der Evangelist, dass Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und wenn er gütig und von Herzen demütig ist, dann kann das Joch nicht schwer sein, was er uns auflädt. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das müsste nämlich dabei rauskommen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Trauen wir uns zu sagen, naja, Jesus war ja Gott. Der hatte ja eigentlich keine Probleme. Und seine Jünger haben sich ja um ihn und alle seine Bedürfnisse gekümmert und darum kann er das so leicht sagen. Wir wissen, dass Jesus bedrängt war, spätestens am Kreuz. Nein, nein, Jesus sieht die Nöte der Menschen. Er sieht die Witwe, die um ihren einzigen Sohn trauert, den sie gerade tot aus der Stadt tragen. Das ist nicht nur ihr lieber Sohn, das ist auch ihre finanzielle Versicherung, ihr Unterhalt. Dieser Mann, der für sie als Witwe sorgt, damit sie nicht verhungert und sich verkaufen muss. Jesus sieht die Aussätzigen, die ohne menschliche Beziehungen leben müssen und langsam dahinsiechen. Wir haben das in den letzten anderthalb Jahren schmerzlich erlebt, wie schwierig das für uns ist, mit eingeschränkten Beziehungen zu leben. Aber das ist lange nicht das, was den Aussätzigen in der damaligen Gesellschaft blühte, dass sie eben vollkommen ausgeschlossen waren, dass es keinerlei menschliche Kontakte, keine Berührung, gar nichts gab. Und dann diese Bettler, die auf die Almosen der anderen angewiesen sind und trotzdem im Dunkeln tappen müssen. Jesus sieht das und er sieht diese Zöllner, diese Sünder, die gefangen sind in ihren Abhängigkeiten und in ihren Süchten. Die Welt damals, die war nicht anders als die heutige. Aber in Johannes 10,10 sagt Jesus: Der Dieb, das ist hier der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das Leben in Fülle. Das ist das, was er uns geben will. Und das gibt er uns nicht als Trost auf irgendwann, wenn wir dann dieses Leben hinter uns gelassen haben, sondern das spricht er in diese Zeit, in unser akutes Leben hinein. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Dieser Jesus, seine Botschaft, die bringt Leben, die macht lebendig und löst bei denen, die sie damals hörten und aufnahmen, Freude aus. Unbändige Freude. Sie liefen nämlich durch die Gegend und priesen Gott laut und erzählten, was er Großes an ihnen getan hatte, was ihnen passiert war. Die konnten auf einmal wieder an der Gesellschaft teilnehmen. Die konnten auf einmal wieder unter Leute gehen. Aber da sie zu den Randgruppen der Gesellschaft gehörten, obwohl sie die große Masse waren, mussten auch sie schon Verfolgung durch die Autoritäten erleiden. Zum Beispiel der Blindgeborene, der sich dann da immer wieder bekennen musste und sagen musste, wer ihn denn nun geheilt hatte und dass er auch wirklich blind geworden war. Und die Eltern trauten sich nicht, es zu sagen, weil sie ja sonst aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Und dann haben sie den Blinden, der jetzt endlich sehen konnte, statt sich zu freuen, haben sie ihn auch noch verjagt. Und Jesus selbst ist es letztlich mit seiner Botschaft auch nicht anders gegangen. Gutes Wachstum wird nur möglich, wenn der Boden locker ist und die Wachstumsbedingungen günstig sind. Das können wir zurzeit erleben. Wir sind jetzt eine Woche durch Franken gefahren und Anni, die kennt sich in der Landwirtschaft gut aus und die guckt immer und sagt, oh, um Gottes Willen, guck dir dieses Korn an, dieses Korn, dieses Lagerkorn, das ist ja schon ganz schwarz. Und ich, so als Stadtkind, ich sage Lagerkorn, was ist das denn für ein Korn? Lagerkorn. Ja, das ist das Korn, was liegt, das man nicht mehr ordentlich hochkriegt und was man auch nicht mehr ordentlich ernten kann. Und wenn es jetzt nicht bald trocken ist, hoffentlich gibt es jetzt in den nächsten Tagen bald trockenes Wetter, sonst kriegen sie es überhaupt gar nicht mehr rein. Und dann war die ganze Arbeit, der ganze Einsatz umsonst. Also, die Wachstumsbedingungen sind zwingend notwendig. Sie müssen gut sein. Und gutes Wachstum wird zwangsläufig eine Frucht bringen. Und wenn alles stimmig ist, auch eine gute Frucht. Wenn wir uns zum ersten Mal oder wieder ganz neu Jesus zuwenden, Jesus Christus zuwenden, wenn wir uns aufrappeln und noch einmal alles auf eine Karte, auf seine Karte setzen wollen, weil wir im Laufe unseres Lebens schon alles andere ausprobiert haben, dann müssen wir uns ganz neu mit seinem Wort füllen. Diese Worte, sie sind Geist und sie sind Leben. heißt es in Johannes 6,63. So wie wir uns um unsere menschlichen Bedürfnisse kümmern, müssen wir uns auch um unseren Geist kümmern. Der Leib ist vergänglich, er wird nicht bleiben. Aber unser Geist ist ewig. Gott hat durch seinen Geist alles in uns hineingelegt, was wir brauchen, um als Kinder Gottes hier auf dieser Erde unseren Auftrag leben zu können. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, heißt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 22. Wir sind gut ausgerüstet, um in dieser Welt zu leben und zu wirken. Wir sind keine Weisen. Wir haben den Heiligen Geist als Beistand. Wir müssen uns nur von ihm lehren und leiten lassen. Eintauchen in das Wort, die Bibel, jeden Tag, nicht nur für 2 Minuten, so wie kleine Jungs, die behaupten, dass sie sich gewaschen haben und allerhöchstens den Wasserkran angeguckt haben. Richtig eintauchen, nass werden, davon trinken, reines Wasser aus der reinen Quelle, die Jesus ist. Und da braucht es auch keine Geschmacksverstärker. Wer nach einer langen Bergwanderung an eine Quelle oder an einen kleinen Bach kommt und davon trinkt, dem schmeckt das Wasser und er freut sich. Und wer wirklich Durst hat, der trinkt es auch. Bei Johannes heißt es, Kapitel 4, Vers 19, wer aber von dem Wasser trinkt, das ist die Stelle, wo Johannes zu der Samariterin am Brunnen spricht, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Also das findet die Frau am Jakobsbrunnen ja interessant. Und das ist es für uns ja auch. Wasser und Brot, beides braucht der Mensch, existenziell. An diese Grundbedürfnisse knüpft Jesus an. Aber er bringt sie auf eine geistige Ebene. Bei Matthäus Kapitel 4,4 heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dieses Wort muss man kennen. Nicht nur auswendig, sondern es muss inwendig in uns wohnen. Sonst werden wir keine Chance haben. Der Teufel wird mit absoluter Sicherheit kommen, um uns zu berauben, wo immer er kann. Und auch er kennt das Wort, die Bibel. Auch das können wir am Leben Jesu ablesen. Denn nachdem dieser von Johannes getauft wurde und der Vater ihn öffentlich als seinen geliebten Sohn benannt hatte, wurde Jesus vom Geist in die Wüste geschickt und dort sollte er vom Teufel versucht werden. Also diese Stelle kennen wir ja von Kindesbeinen an, aber ich habe erst vor einiger Zeit, es ist noch nicht so ewig lange her, gelesen, dass dort steht, dass Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird, um vom Teufel versucht zu werden. Und ich dachte bei mir, das ist ja ein Ding. Das ist ja ein Ding. Wie kommt der Geist dazu, diesen Jesus in die Wüste zu führen, damit der vom Teufel versucht wird? Wofür muss das denn sein? Ja, dann habe ich das so bewegt. Es hat wirklich Jahrzehnte gebraucht, bis ich das verstanden hatte. Aber bevor Jesus seinen Dienst anfängt, geschieht das so. Und genau das passiert ja auch, was wir auch alle erleben. Da ist ein wundervolles Seminar, ein gewaltiges Lobpreiskonzert, ein geisterfülltes Event, ein schönes Kindercamp und prompt geht irgendetwas schief. Und die Freude ist weg und Erfolg dahin, und alle Mühe zum größten Teil umsonst. Kennt ihr? Kennen wir. Johannes 10,10, der Dieb, der ist schnell zur Stelle. Aber bei Jesus, er war ganz Mensch und so war er auch als Mensch den Angriffen des Teufels ausgesetzt. Aber der wusste, dass er keine Macht über ihn haben würde, außer der Geist erlaubte es. Und das tat er, damit wir in dieser Versuchungsgeschichte ein wunderbares Beispiel haben, wie wir diesen Angriffen des Teufels begegnen können. Erster Versuch, diesen Jesus zu Fall zu bringen. Matthäus 4,3. Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Satan nutzt die Tatsache, dass dieser Jesus 40 Tage gefastet hat und jetzt an einem Punkt ist, der lebensgefährlich werden kann. Das sagen die Experten. Wer 40 Tage radikal fastet, der ist kurz vor dem Moment, wo er sterben wird. In diesem Moment tauft der Teufel auf und sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Aber er lässt aus, dass Gott gesagt hat, dies ist mein viel geliebter Sohn. Das viel geliebter, dieses wichtige Beiwerk, das lässt der Teufel weg. Das ist typisch für ihn. Er zitiert etwas, aber es fehlt ein bisschen was. Er sät Zweifel am Wort Gottes, wenn du Gottes Sohn bist, und er fordert ihn auf, sich selbst zu helfen und Steine zu Brot zu wandeln. Er weiß, dass er es könnte, wenn er es wollte. Und Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Vers 4, Matthäus 4, 4. In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ist die Nahrung. Zweiter Versuch des Teufels. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Wieder der Zweifel am Wort Gottes und ihn auffordern, eigenmächtig und spektakulär zu handeln. Die Antwort Jesu, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Denn er bezieht sich ja hier auf dem Psalm 91, dass die Engel uns bewahren, dass unser Fuß nicht an einen Stein stößt. Und da steht überhaupt nichts davon, dass wir auch bewahrt werden, wenn wir uns vom Hochhaus stürzen. Weil Gott uns ja schon bewahren wird, steht da gar nichts von. Also, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Dritter Versuch. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wechsle den Herrschaftsbereich. Verleugne deinen Gott. Ich gebe dir alles, was du willst. Setze deinen Willen über den Willen Gottes und seinen Auftrag. Bete mich an als deinen Gott. Die Antwort Jesu ist kompromisslos. Weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Jetzt spricht Jesus seinen Gegner mit Namen an. Er sagt ihm, dass er ihn kennt, dass er weiß, wer er ist. Und er legt ihn auch fest mit dem Namen. Und er zeigt ihm, dass es nicht geht. Und er schlägt ihn selbst zum dritten Mal mit. In der Schrift steht. Das ist das, was wir aus dieser Versuchungsgeschichte lernen können. Mit nichts anderem als dem Wort Gottes, der Schrift, besiegt Jesus den Teufel. Wir sollten es wirklich gut kennen, auswendig und inwendig, denn unser Gegner kennt es auch. Und nur eine vom Heiligen Geist geführte Wahrheit wird uns unterscheiden lassen, wer spricht und uns angreift oder zu Fall bringen will. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass das Wort Gottes so in uns wohnt, dass wir so gewohnt sind und uns angewöhnt haben, auf die kleinen Hinweise des Heiligen Geistes zu hören, dass wir auch wirklich in der Lage sind zu sagen, das ist vielleicht nicht vom Heiligen Geist. Und wenn man dann genauer hinguckt und es ist kein Frieden da und es ist keine Freude da und keine Gelassenheit, es ist ein sicheres Zeichen dafür, dass das, was dort gesprochen wurde, nicht vom Geist Gottes war. Denn wenn es vom Geist Gottes ist, muss es immer die Früchte des Geistes zeigen. Es muss immer Friede, Freude geben. Das geht nicht sofort, das kann schon mit Verzögerung ein bisschen gehen, aber letztendlich muss das dabei rauskommen. Nichts in der Bibel ist zufällig. Kein einziges Wort ist bedeutungslos. Nichts erschließt sich von selbst uns und nichts erschließt sich automatisch sofort uns. Aber wenn wir uns immer mehr mit dem Heiligen Geist verbinden, dann wird er unser Lehrer sein. Und der Glaube an die Kraft des Wortes Gottes wird uns immer mehr tragen. Und dadurch wird sich auch unser Gottesbild verändern und wir werden neue Erfahrungen machen. Und dann kann sich auch die Freude ganz neu in uns entfalten. Auch wenn die Umstände schwierig sein mögen und auch schwierig bleiben, trotzdem kann dann die Freude ganz neu in uns greifen. Und dann wächst unser Glaube, der ja auch wirklich eine Pflanze ist. Und je mehr er wächst, je stärker werden wir. Und irgendwann brauchen wir keine Milch mehr und wir müssen nicht mehr mit einem kleinen Löffel mit püriertem Brei gefüttert werden. Wir brauchen keine Babynahrung mehr, sondern können wirklich feste Kost vertragen. Und darum kann Paulus sagen in Römer 10, 17, so gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Gottes. Luther sagt, der Glaube kommt von der Predigt. Andere Übersetzungen sagen, der Glaube kommt vom Hören. Also es hat was mit unseren Ohren zu tun, mit den äußeren und inneren Ohren. Und es braucht die Lehrer und es braucht die Prediger. Sie müssen als Erste uns das Wort zu Ohren bringen und dann ins Herz. Jesus lehrte und lehrte und lehrte und danach geschahen die Zeichen und Wunder. Und er brauchte keine Tricks und keine Warm-ups oder sonstige Dinge aus der Motivationskiste, um seine Leute bei der Stange zu halten. Die blieben den ganzen Tag da und die gingen überhaupt nicht nach Hause, obwohl sie in der Wüste waren und sie nichts zu essen hatten und natürlich keinen Edeka um die Ecke gab, wo man da mal eben schnell was kaufen konnte. Und so viel Geld hatten sie ja auch gar nicht. Jesus lehrte und lehrte. Ich habe das mal gezählt, wie oft das in den Evangelien steht, über 100 Mal. Über 100 Mal wird berichtet, dass Jesus lehrte. Er sprach über das kommende Reich Gottes. Er lehrte einfach das Wort. Über das kommende Reich Gottes, das mit seiner Ankunft auf Erden jetzt bereits angebrochen ist. Das nicht irgendwann kommt, sondern mit der Ankunft Jesu auf Erden angebrochen ist. Und darum unterstreicht der Paulus die Notwendigkeit der Lehre in Römer 10, 14, damit der Glaube entstehen und wachsen kann. Und er sagt, wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Das ist eigentlich eine vernünftige Frage. Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Viele von uns haben seit ihrer Kindheit Allergien gegenüber Lehrern und Lehre. Ich erlebe das ganz oft. Ich habe mich viele, viele Jahre geschämt zu sagen, dass ich Lehrer war, weil ich sofort jede Menge Geschichten aufgetischt kriegte, was Lehrer alles so angestellt hatten. Ich hätte da noch jede Menge Geschichten anfügen können. Aber wir sollten uns davon heilen lassen, indem wir Vergebung aussprechen gegenüber diesen Übeltätern. Gute Lehrer wissen, dass Wiederholung ein wesentliches Element des Lernens ist. Dagegen sind wir in unserem schnellen Medienzeitalter ja auch sehr allergisch. Es soll immer etwas Neues geben und es muss auch Eventcharakter haben. Aber in Krisen kann ich nur auf das zurückgreifen, was in meinem Innern fest verankert ist. Ich muss mich einüben, gegen wiederkehrende Zweifel aufzustehen und mich am Glauben Jesu festmachen. Wenn ich das nicht eingeübt habe, immer und immer wieder, wird es mir nichts nützen. Abgesehen davon hat die Gehirnforschung ja ergeben, dass man bei besten Voraussetzungen maximal 18% behalten kann. Und auch deswegen ist eine gute Lehre immer und immer wieder notwendig. Paulus erwähnt in Epheser 4,11, und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und als Lehrer. Die Lehrer als letztes, ich finde das auch ganz in Ordnung, aber deswegen ist das nicht unwichtig. Er setzt sie ein als Lehrer mit dem Ziel, die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten. Also alle diese Ämter, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, sind für die Zurüstung, für die Erfüllung des Dienstes notwendig, für den Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi entspricht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sollen wir hinkommen, durch Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dass wir vollkommene Menschen werden, uns zu unserer vollen Größe entwickeln und aufrichten, die der Fülle Christi entspricht. Das heißt, wenn man uns sieht, soll man darin die Fülle Christi wiedergespiegelt sehen. Es ist einer der besten Tricks des Teufels, uns dazu zu verleiten, nur immer etwas Neues hören zu wollen. Möglichst schnell, immer schneller, damit sich nichts in unserem Geist festsetzen kann. Damit sich nichts in unserem Herz verankern kann. Dass nichts aufwachsen kann und wir nicht mit unumstößlicher Sicherheit wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass dieser Gott sich an uns freut und dass seine Freude unsere Stärke ist. Es ist also notwendig, immer und immer mal wieder eine gute Lehre zu hören und das zu hören, was ich vielleicht vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren gehört habe. Und ich kann es euch schriftlich geben, ich kann es euch versichern, ihr werdet etwas vollkommen Neues hören. Also ich höre jeden Tag 2, 3 Lehren, meistens morgens ganz früh, stehe auch zeitlich auf. Und dann höre ich manchmal Dinge, die ich denke, das hast du ja noch nie gehört. Das hast du ja überhaupt noch nie gehört, obwohl mir die Stellen vollkommen vertraut sind. Oder ich höre die Lehre von meiner Lehrerin, der ich alles verdanke, dass ich hier heute stehe und die mich so wunderbar ins Wort Gottes eingeführt hat. Und ich höre das und denke, nee, das kann nicht sein. Das hat die vor 15 Jahren schon gesagt. Höre ich ja heute zum ersten Mal. Stimmt übrigens auch nicht. Habe ich schon öfter gehört, aber ich habe es trotzdem immer noch nicht gehört. Es gehört zur Trickkiste, die der Teufel mitnimmt, dass es durch Neues immer schnell überdeckt wird, damit er gar nichts kommen kann. Johannes 16. Johannes 16, 20 bis 22 und Vers 24. Da spricht Jesus diese herrlichen Worte. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wir haben die Stelle heute Morgen schon mal gehabt. Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist. Jeder, der ein Kind geboren hat, weiß, wovon hier gesprochen wird. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und so habt ihr auch jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann wird sich euer Herz freuen und niemand nimmt euch eure Freude. Er ermutigt uns wirklich, Vers 33, wenn er sagt, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Nicht, ich werde sie besiegen irgendwann, wenn ihr nur artig genug seid und wenn ihr nur fromm genug seid und wenn ihr nur betet genug, dann wird das alles irgendwann passieren, dann könnt ihr euch auch ein bisschen freuen. Nein, ich habe die Welt besiegt. Ich weiß es, dass ihr in Bedrängnis seid, aber seid mutig. Seid mutig. Es wird euren Mitmenschen auch dienen. Die Jünger, denen Jesus das sagt, die sind in einer deutlich schlechteren Position als wir. Das müssen wir uns mal ganz deutlich vor Augen führen. Zwar leben sie ja jeden Tag mit Jesus, Tag aus, Tag ein, leibhaftig, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon er tatsächlich spricht. Er sagt ihnen immer wieder, dass er gekreuzigt werden wird und dass er auferstehen wird, aber sie verstehen überhaupt nichts. Sie haben ja auch keine Bibel, in der sie nachlesen können, wie die ganze Geschichte ausgeht. Sie brauchen wirklich Mut, um sich über das freuen zu können, was sie hören. Aber wenn wir die ganze Geschichte kennen und wenn wir die Bibel haben, warum sind wir dann keine Spezialisten der Freude? Warum erlebt man Christen als ernste, freudlose Menschen? Warum betrachtet uns die Welt als Langweiler von gestern? Weil wir uns den Grund unserer Freude haben rauben lassen, nämlich die frohmachende Botschaft Jesu Christi. Weil wir uns das Wort haben rauben lassen und es ausschließlich durch den Filter der Vernunft und Wissenschaftlichkeit sieben. Vor Jahren habe ich von einem hochrangigen Bibelgelehrten, katholischen Bibellehrten gehört, dass er gesagt hat, die Bibel enthält Gottesahnungen. Die Bibel enthält Gottesahnungen. Aha, habe ich gedacht. Dann geht alles durch das Sieb der Vernunft und der Wissenschaftlichkeit. Wir haben die Freude verloren, weil wir meinen, den Heiligen Geist nicht mehr zu brauchen, weil wir ja selbst zu mächtig geworden sind, unsere ganze Technik und was heute alles möglich ist. Natürlich brauchen wir die Vernunft. Sie ist eine Gabe Gottes. Und niemand muss seinen Verstand an der Garderobe abgeben und stumpf glauben. Niemand, natürlich nicht. Und die Wissenschaft bringt uns viele wichtige Erkenntnisse, aber letztlich macht sie nur sichtbar, was Gott in diese Welt hineingelegt hat. Und mit naturwissenschaftlichen Methoden kann man nur messen, was mit den fünf Sinnen sichtbar wird. Aber jeder von uns weiß, dass es noch eine höhere Wirklichkeit gibt in dieser Welt, eine übergeordnete geistige Wirklichkeit. Und wenn diese vom Geist Gottes, dem Heiligen Geist, inspiriert ist, dann gibt es Grund zur Freude. Der Mensch hungert nach Liebe, nach Freude und Frieden. Und er wird krank, todkrank, wenn er in diesem Bereich Mangel erleidet. Und deswegen ist Jesus vom Vater auf diese Erde gesandt. Und darum beginnt sein Wirken, als er in der Synagoge im Tempel lehrt. Lukas 4, 18, 19 berichtet das, wo er aus dem Propheten Jesaja zitiert. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er sagt es selbst. Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Gott und sein Wort, sie sind ewig und dafür gibt es kein Verfallsdatum. Es gibt es nicht. Lasst es uns also in Anspruch nehmen. Er ist gekommen, den Armen eine frohe Botschaft zu bringen. Wir brauchen nicht weit zu gucken, um Arme verschiedenster Art zu sehen. Er ist gekommen, den Gefangenen die Entlassung zu verkünden. Da kann man mal ein bisschen im Fernsehen oder im Internet suchen. Da sind die Gefangenen massenweise zu sehen. Um den Blinden das Augenlicht zurückzugeben, das sind nicht nur die, die optische Probleme rein äußerlicher Art haben, sondern die, die so blind durch die Dinge der Welt geworden sind, dass sie überhaupt nicht mehr klar sehen können. Und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen. All die Zerschlagenen unserer Gesellschaft, die wird Jesus in Freiheit setzen. Das ist die Botschaft für heute und für morgen und für übermorgen und für alle Zeiten bis zur Wiederkunft des Herrn. Psalm 118, 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Amen.